Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixelwerk, dem einzigen Premium-Podcast. Punkt. Wir sind heute hier, um wieder über Videospiele und nerdige Sachen zu reden.
Und diesmal sind wir tatsächlich wieder wie gewohnt Sonntag. Mittag.
Kurz vor Release quasi.
Kurz vor Release am Tisch. Wir hatten den Plan, es besser zu machen. Wir hatten den Plan, mal ein bisschen früher aufzunehmen, aber es hat mal wieder nicht funktioniert.
Ja, wir hatten grundsätzlich für heute große Pläne, ne? Mit früh aufstehen und alles machen und dann noch zu einem Weihnachtsmarkt fahren und was weiß ich was. Wahrscheinlich werden wir Podcast aufnehmen und dann werde ich den ganzen Tag Kürbis und Äpfel einkochen, damit die nicht schlecht werden.
Und ich werde depressiv im Bett liegen.
Weil du nicht, das ist so kontraproduktiv. Wenn du quasi depressiv im Bett liegst, weil du nicht alles machen konntest, was du machen wolltest und dann machst du gar nichts, weil du depressiv im Bett liegst.
Ah. That's it.
Tja.
Wir müssen unbedingt mal, das habe ich mir tatsächlich mal schon überlegt, wir müssen mal eine Folge machen oder ich würde gerne eine Folge machen. Ich weiß gar nicht, ob du da Bock drauf hast, aber ich würde gerne mal eine Folge machen über ein bisschen Aufklärung für neurodiverse Traits, die wir auch so haben und vielleicht das andere das erkennen und wie uns das beeinflusst, auch in unserem Leben und mit Spielen und so.
Aber sind wir da die Richtigen, um da Aufklärung zu betreiben?
Nicht Aufklärung, aber ich glaube, dass es tatsächlich gar nicht schlecht ist, einfach mal Leuten, die man...
Einfach so. Aus eigener Erfahrung.
Ja, genau. Nicht, dass man in dem Sinne wissenschaftliche Aufklärung macht, sondern einfach sagt, ey, das sind meine Erfahrungen. Und so ist es bei mir und das ist bei mir ein Problem und so weiter. Und vielleicht erkennen sich ja Leute. Keine Ahnung. Mir ging es zumindest sehr stark so, obwohl ich das eigentlich schon länger weiß mit der Depression, also nur jetzt ganz kurz mal da reinzugehen, vor einer Zeit hat doch dieser Komiker, wie heißt er denn jetzt, dieser Berliner...
Ja, ich weiß schon, wie du meinst.
Kurt Krömer.
Genau, Kurt Krömer.
Kurt Krömer hat ja öffentlich gemacht, dass er eben an Depressionen leidet und schon sehr lange und was er so gemacht hat. Und das, da habe ich im Interview gehört und da habe ich mir wieder gedacht, ja, das ist einfach so wichtig, obwohl ich ja weiß, dass ich depressiv bin, einfach mal nochmal von jemandem zu hören, wie der damit, was bei dem Symptome sind, um selber nochmal für einen sich klar zu machen, ja doch, ich habe Depressionen. Das ist bei mir genauso. Also ich finde das nicht schlecht, einfach sowas zu haben. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Ich wollte nur mal andeuten, also für dich auch schon mal sagen, dass ich sowas irgendwann gerne mal machen würde.
Ja, kann man ja machen. Ich rede da eigentlich öfter in meinen Streams zumindest und sowas auch so drüber, weil ich weiß, dass zumindest in den Streams, also eine Landsquid Birdrider hat ja quasi aufgrund der Thematik, weißt du, um Lore, Videospiel-Lore geht und sowas, eine größere Reichweite. In den Streams ist dann eher wirklich nur so der harte Kern und da weiß ich, dass die Neurodiversitätsquote extrem hoch ist. Also safe 50-50, wenn nicht mehr. Mhm. Insofern ist das ja jetzt auch nichts, was ich jetzt großartig verheimlichen würde oder so. Im Gegenteil. Genau.
Und hier damit sagen wir auch nochmal, dass wir nicht nur ein Podcast sind, sondern du tatsächlich auch einen YouTube-Kanal hast.
Ja,
und sogar mehrere. Und Twitch streamst und genau, Landsquid Birdrider.
Landsquid. Unter Landsquid findet man mittlerweile coolerweise auf Google, glaube ich, schon alles einfach.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Es ist eh so, dass Landsquid Birdrider von Anfang an ein sehr schlecht gewählter Content-Creator-Name war, weil es ist viel zu lang, viel zu schlecht zu merken und noch dazu im deutschen Sprachraum. Ja, und es hat überhaupt keine Aussagekraft.
Naja, aber hat ja funktioniert.
Ich glaube so, ja, normalerweise sollte man so 5 Buchstaben maximal haben für seinen Creator-Namen oder sowas. Naja, egal. Aber ja, genau, hat ja einigermaßen funktioniert. Und ich bin aber mittlerweile so ein bisschen dran, also dieses Birdrider, das bleibt schon erhalten, aber im Grunde benutze ich eigentlich
nur noch
Landsquid. Und Landsquid ist eigentlich eher so die Marke, unter Anführungsstrichen.
Wobei ich Landsquid als Wort schwieriger finde als Birdrider.
Das stimmt, weil Landsquid ist ein Q drin.
Und das ist schwierig. Squid, da kommen jetzt, wenn man es nicht weiß, weiß man auch nicht, wie das geschrieben wird.
Ja.
Naja, aber okay.
Oder LSBR, das geht auch immer, aber gut. LSBR. Ja, okay, egal.
Könnt ihr auch mal auf diversen Seiten als Gutscheincode
als
probieren.
Code, ja,
vielleicht
genau.
Funktioniert der irgendwo.
Stimmt. Ja, genau. Wir haben Spiele gespielt.
Wir haben Leben gelebt auch.
Ja, und wir haben sogar theoretisch Filme geguckt. Es gibt viel, über das man heute reden könnte.
Stimmt. Wir haben sogar einen Film geschaut. Ach, meine Güte.
Aber ich würde gern so ein bisschen mit in meinem Kopf zumindest dem Main Event anfangen, nämlich
mein neues Rückenkissen.
Okay, von mir aus. Dann fangen wir an mit deinem neuen Rückenkissen.
Nein.
Erzähl doch mal.
Nein, da müssen wir nicht viel drüber erzählen. Ich hab mir ein Rückenwärmkissen gekauft, was man so am Bauch und am Hals umschnallt. Ich habe es auch gerade an und es ist sehr schön. Mhm. Ich bin jetzt in einem Alter, wo man einfach, wenn man zu Hause ist, sich so ein Ding am Rücken schnallt, damit man nicht so viel Schmerzen hat.
Im Endeffekt ist es eine kleine Heizdecke mit irgendwie so Halskrause und Gürtel.
Ja, genau.
Ja.
Die dann halt am Rücken klebt.
Ja, warum nicht?
Naja. Ist toll.
Ja, wir sind jetzt in dem Alter. Ne? Ja. Letztes Jahr haben wir uns Crocs gekauft und haben mittlerweile schon spezialisierte Crocs für verschiedene Einsatzgebiete.
Ja.
Und jetzt geht's jetzt Heizdecken und so komische Plüschdinger.
Ich habe neben dem Rückenheizkissen auch noch ein Bauchheizkissen, was so im Prinzip so eine Bauchbinde ist. Und ich war stark am Überlegen, ob ich mir nicht auch dieses Fußheizkissen hole, was einfach nur so ein, wo man halt die Füße reinschickt, das ist also so ein Block, der sich dann aufheizt. Ja,
nach und nach.
Irgendwann bestehe ich nur noch aus Heizkissen.
Ja.
Und dann sitze ich so in Heizkissen gehüllt auf der Couch und spiele Infinity Nikki.
Infinity Nikki, ja.
Naja.
Infinity Nikki ist genau das Stichwort. Darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen, weil das ist ein Spiel, das ist mir tatsächlich lange nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Aber trotzdem habe ich mich nicht wirklich drüber informiert oder so.
Ja, ich glaube, ich habe dich mal drauf gestoßen, oder? Habe ich nicht irgendwann mal gesagt, hier, guck mal, das ist so ein Spiel, so ein cozy Game-mäßiges, das soll bald rauskommen?
Also zum ersten Mal habe ich es auf der Gamescom gesehen.
Ah, okay.
Da war ich doch bei dieser,
wieder nicht die erste.
Bei dieser Opening Night war ich doch da live dabei und da lief so ein Trailer davon. Und da dachte ich mir so, what the fuck, was ist das? Was ist das für ein Spiel? Ich habe es nicht entschlüsseln können, was das Spiel eigentlich genau sein soll. Irgendwie so ein bisschen Animal Crossing, irgendwie so ein bisschen Genshin Impact oder Zelda Breath of the Wild, irgendwie so ein bisschen My Boutique, so ein Modedesign-Spiel oder sowas, ich weiß es nicht. Und dann spielt man mit Tieren und macht Kleidung und ich war so, okay, keine Ahnung, was das sein soll und habe das dann erstmal so ein bisschen auf die Seite gelegt, so von wegen so, naja gut, keine Ahnung, weird, vielleicht interessant, kann man mal im Hinterkopf behalten. Und als ich dann die Tage danach über die Gamescom-Messe geschlendert bin, ist mir aufgefallen, dass das Infinity Nikki einen riesigen Messestand hatte, an dem die Schlange endlos war, selbst schon am Pressetag, also bevor es überhaupt öffentlich war, also die Gamescom meine ich jetzt öffentlich für normale Menschen. Und ich habe mich dann auch nicht angestellt, weil die Schlange war viel zu lang, auch wenn die Geschenktüten, mit denen die rausgekommen sind, schon ganz cool aussahen.
Wäre ich mal dabei gewesen. Ich habe mich da angestellt, hat gesagt, hier, geh mal noch 4 Stunden über die Messe.
Genau.
Ich gehe jetzt hier und hol mir mein Kleidchen.
Ja. Ja, genau. Und auf jeden Fall war das ein wirklich riesiger Stand. Also die haben da, glaube ich, ordentlich Kohle in die Hand genommen, um das auf der Gamescom zu bewerben. Da dachte ich mir schon, okay, da muss scheinbar irgendwas Größeres dahinter stehen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein weirder kleiner Indie-Titel mit Trailer auf der Opening Night und dann so einem riesen Stand. Da ist irgendwie anscheinend Budget dahinter. Und dann habe ich das aber, glaube ich, so ein bisschen vergessen. Und dann hast du mich, glaube ich, daran erinnert, dass das jetzt released ist oder in Kürze released oder so. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, stimmt, das war ja dieses Weirde, das muss ich mir unbedingt anschauen. Und dann habe ich das auch gemacht. Und
genau.
Du auch.
Genau. Das ist jetzt seit 3-4 Tagen ist es raus. Also was heißt es raus? Man kann es überall spielen, glaube ich, auf allen Systemen, bis auf dem PC, glaube ich, oder? Oder ich weiß nicht,
ich kann das mal schnell live googeln währenddessen.
Vielleicht gibt es auch.
Also kann sein, dass das wieder nur so ein PS5-zeitexklusives Ding ist oder so.
Ich glaube tatsächlich nicht, aber also ich bin ja gerade in der Steam-Zeit. in meinem Steam-Zeitalter
angekommen.
Und auf Steam gibt's nicht, das wollte ich eigentlich damit sagen. Deswegen ist für mich auf dem PC das nicht spielbar, aber vielleicht gibt's ja einfach, gibt's das schon
aber
als App
auf
dem
all PC. All deine Gacha-Spiele gibt's überhaupt nicht auf Steam.
Ja, ich weiß. Aber ich habe das verdrängt, dass es so ist. Ach ja. Genau, also ist jetzt seit 4 oder 5 Tagen zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist dieses Spiel offiziell released. Ist lustigerweise wie alle diese Gacha-Spiele eigentlich oder Hauptfokus ist, glaube ich, auf Mobile-Game-Plattformen. Also das soll irgendwie eigentlich Mobile-Game sein, ist aber wie gesagt auch auf anderen, also ist auch auf den Konsolen erhältlich. Wir spielen es beide momentan auf der PlayStation 5.
Und ich finde gerade irritierenderweise nicht raus, für was das eigentlich alles genau erschienen ist und wo nicht. Auf jeden Fall im Apple Store und auf Google Play.
Ja, ja, sage ich ja. Es ist Mobile, genau. Mobile Game irgendwie.
Aber ist es jetzt am PC verfügbar oder nicht? Oder wie oder was? Ja, Infinite Nikki ist jetzt für PC, PS5, Android und iOS erhältlich.
Ah, tatsächlich nicht für die Xbox. Okay.
Genau, laut sie.com. Weiß ich jetzt nicht, wie zuverlässig die Quelle ist, aber immerhin habe ich mal eine Quelle gefunden.
Wir haben ins Internet geschaut. Das Internet hat, genau. hat im ersten Moment
ich
das gesagt. Es wird also schon stimmen.
Hey, aber Google wird immer schlechter, oder?
Ich weiß nicht, ich benutze Google tatsächlich nicht so oft. Ich habe meine Seiten, wo ich immer bin und meistens, wenn ich irgendwo neu hinkomme, dann komme ich eher durch Zufälle auf die Seite. Also ich google nicht random irgendwas tatsächlich meistens. Also ich höchstens mal Songtexte oder Rezepte, die
also
ich google. Aber
ich habe echt das Gefühl, im letzten halben Jahr oder die letzten Monate zumindest ist es irgendwie steil bergab gegangen. Ich habe Google immer so in Erinnerung gehabt oder so benutzt, dass ich irgendwie Wortfetzen schreibe. Weißt du, ich schreibe einfach nur, in dem Fall hätte ich jetzt einfach geschrieben halt Nikki Release System oder sowas, sonst eigentlich nix. Und dann hätte ich 2 von den 3 Wörtern noch komplett falsch geschrieben und dann zeigt mir Google genau das an, was ich suche, als ob es meine Gedanken lesen könnte. Es war magisch. Und jetzt gebe ich teilweise schon spezifischere Sachen ein und trotzdem zeigt es mir irgendwas komplett anderes an und sagt so, nee, du meintest in Wirklichkeit wahrscheinlich das da und nicht das, was du getippt hast.
Vielleicht ist es aber auch, Google will vielleicht einfach nicht, dass du ein chinesisches Spiel suchst.
Vielleicht, aber das ist grundsätzlich, also das ist mir schon oft aufgefallen. Naja. Und auf der anderen Seite hat man so ein bisschen als Konkurrenz jetzt ChatGPT und solche KIs,
ja,
zwar,
was wir immer noch viel zu wenig nutzen.
Ja, aber die sind zwar gut und so weiter, oft, aber manchmal fangen die dann einfach an, sich Sachen auszudenken. Vor allem, wenn man, je spezifischer man nachfragt, desto höher ist die einfach random Dinge Ausdenkquote.
Aber ist okay. Ich meine, so ein, keine Ahnung, wenn ich mit meinem Vater rede, wäre es nicht anders. Also von daher.
Dass der sich einfach random Dinge ausdenkt. Einfach, Hauptsache, er gibt dir eine Antwort.
Ja, das stimmt.
Ja,
klar, das ist so typisch so ein Boomer-Ding, so Hauptsache, irgendwas wird gesagt und hier spezifischer man wird, desto mehr denkt man sich aus.
Ja, das stimmt.
Eigentlich ist ChatGPT ein Boomer im Herzen.
Es ist wirklich, ich habe mal versucht, ChatGPT so ein bisschen als Unterstützung für meine Videos zu nutzen, für meine Lore-Videos. Und ab und zu lasse ich mir auch Texte zusammenfassen und sowas. Dafür ist das echt super. Aber wenn ich so mal sage, hey, nenn mir doch mal 10 sehr skurrile Funfacts zu Spiel XY, dann sind die ersten 6 ungefähr immer so Sachen, wo ich mir denke, ja gut, das stimmt, das weiß ich. Und dann kommen plötzlich 4 sehr skurrile Sachen. Wirklich sehr skurrile. Und dann denke ich mir so, naja, das kann nicht stimmen. Und dann fange ich an zu recherchieren und merke und finde keine Quellen. Dann sage ich zu ChatGPT, hey, zeig mir mal die Quellen für deine letzten 4 Punkte. Dann sagt ChatGPT, natürlich, hier sind die Quellen. Und dann klicke ich auf die Quellen und dann geht es da um was komplett anderes. Da ist halt wirklich einfach so, naja, du willst 10 skurrile Fakten, ich gebe dir 10 skurrile Fakten, auch wenn ich nur 6 kenne.
Ja, vielleicht hängt das damit zusammen, wie so Algorithmen von so KI funktioniert. Es gibt ja dieses ganz lustige Ding, was man aus, also könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr ChatGPT habt. Fragt ChatGPT einfach mal, wie viele T's in dem Wort Stuttgart sind. Mhm. Ihr werdet sehr lustige Antworten kriegen.
Mhm.
Und das ist anscheinend, also offensichtlich ist die Antwort, er sagt das falsch. Und das ist anscheinend hängt es damit zusammen, wie ChatGPT, also wie diese KI eigentlich funktioniert, dass die halt eben tatsächlich nicht den Sinn einer Frage irgendwie versteht in dem Sinne, sondern sich irgendwie über Algorithmen von irgendwelchen Fetzen des Satzes zusammenspinnt, was wahrscheinlich die Frage sei oder was mit höchster Wahrscheinlichkeit die Frage ist oder irgendwie so. Ich kann es jetzt auch nicht genau erklären, wahrscheinlich ist falsch, aber so was Ähnliches habe ich mit einem halben Ohr mal irgendwo in irgendeinem Erklärvideo gehört.
Dann wird schon stimmen.
Dann wird schon stimmen,
die,
ja.
Die, also auf jeden Fall steht der Fakt, dass ChatGPT sehr schlecht im Buchstabieren ist und man kriegt wirklich auf die Frage, wie viel T's Stuttgart hat, jede Antwort, aber nicht die richtige. Ja. Wir hatten da wirklich, glaube ich, mal 10 Minuten oder so Spaß damit, immer wieder zu fragen, bist du dir sicher, dass Stuttgart ein T hat? Und dann sagt er, nein, natürlich nicht, in Stuttgart sind 5 T's.
Ja, und das ändert sich halt wirklich jedes Mal.
Tut mir leid, ich war verwirrt, in Wirklichkeit sind es natürlich 2 T's.
Ja. Nee, aber mein Gott, wie sind wir jetzt bei KI gelandet?
Weil, kann mich nicht mehr erinnern, weil Google so schlecht geworden ist und ich nicht rausgefunden habe, für welche Systeme ChatGPT erschienen ist. Okay. Infinity Nikki.
Ja, okay. Kommen wir mal wieder zurück.
Kommen wir zu Infinity Nikki. Genau. Es handelt sich hier natürlich wieder um ein Spiel aus China, das ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie erfolgreich es ist, aber es hat definitiv Potenzial, dem westlichen Markt mal wieder zu stürmen, würde ich mal einschätzen.
Ja.
Es kommt auch, kann man sagen, mit den ganz typischen etablierten Mechaniken daher, die Genshin Impact im Grunde weltweit so erfolgreich gemacht haben und eingeführt hat.
Also ich weiß zumindest, das stand nämlich in der Hallo, schön, dass du spielst, Notice drin, dass es zumindest über 30 Millionen Voranmeldungen gab, glaube ich, für das Spiel. Also schon nicht so wenig. Und dieses Ziel war ja das Höchstziel, was sie irgendwie erreicht. Also ist ja dieses typische, melde dich, wenn du dich hier vorab anmeldest, wenn so und so viele Leute sich anmelden, dann kriegen alle das und das gratis geschenkt praktisch. Und das hatten sie erreicht. Und zwar, glaube ich, schon relativ lang, bevor das Spiel überhaupt jetzt dann gestartet ist. Also, ja.
Ja, genau. Und dann, ich habe mich da eben recht neugierig reingewagt und habe gleich so gemerkt, okay, wir haben die Premium-Währung, die man zum gleichen oder zu einem sehr ähnlichen Wechselkurs zumindest in die Bällchen umwandeln kann, die man dann braucht, um in den verschiedenen Bannern zu pullen und so weiter. Das Menü ist im Grunde genau wie in Genshin. Also wir haben ganz klar dieses chinesische Gacha-Game-System, auch in Infinity Nikki. Da ist es wirklich, was das angeht, was das Grundgerüst angeht, würde ich sagen, was die Bezahlmechaniken angeht, 1:1, wie eben diese MiHoYoWare-Spiele, wie eben dieses Wuthering Waves, über das wir auch schon geredet haben.
Ja.
Das scheint mittlerweile, würde ich jetzt mal behaupten, in China für so Service-Spiele, Free-to-Play-Service-Spiele quasi jetzt so der Way to go zu sein und den kopieren alle so ziemlich 1:1 mit leichten Variationen.
Genau,
also was das angeht, gibt es da auch keine Überraschungen.
Also das ist jetzt offensichtlich so der Standard. Also man wird sofort erkennen, ohne dass die großartig was erklärt haben oder so, wenn man eben irgendein anderes Gacha-Game, was aus China kommt, schon gespielt hat, dann wird man mit diesem Menü zurechtkommen.
Ja, also, ganz intuitiv.
Ja.
Interessant fand ich aber, das Tutorial gleich am Anfang, das geht so richtig deep in die Grundmechaniken.
Ja.
Und das fand ich spannend, weil das Spiel offensichtlich sich jetzt auch an ein Publikum richtet, das zum ersten Mal einen Controller in der Hand hat.
Ja. Das fand ich auch sehr interessant. Ich meine, dass so ein Spiel im Tutorial, wenn man es anschaltet, dann erstmal sagt, hier mit dem linken Stick kannst du dich umschauen und mit dem rechten Stick kannst du laufen. Ich weiß übrigens nicht, ob das stimmt. Rechts, links, Schwäche, keine Ahnung. Links schaut man sich links um?
Das ist witzig, weil ich könnte jetzt, warte mal, ich muss mir einen Controller in der Hand vorstellen. Mit dem rechten Daumen bewegt man die Kamera und links bewegt man die Figur.
Okay, na dann andersrum. Also das ist ja die Standardsteuerung und das ist halt was normalerweise schon im Tutorial drin ist, aber dieses Tutorial hat halt von Infinity Nikki hat nochmal einen draufgesetzt, in dem es auch nochmal erklärt hat, dass man sich bewegen kann und unabhängig davon die Kamera drehen kann.
Ja.
Und das musste man dann auch machen, dass man sich bewegt und währenddessen die Kamera um einen dreht.
Ja.
Das ist sowas, okay, das hat man eigentlich drin.
Und man sieht dann auch auch so in den ersten kleinen Jump'n'Run-Passagen, den Plattformer-Passagen, sieht man dann quasi so ein projiziertes grünes, so ein Strich weggehen, damit man sieht, wohin die Figur jetzt gleich springen wird und wie das genau funktioniert mit Knopfdrücken und so weiter.
Genau. Es wird auch gesagt, dass wenn man den Schatten am Boden sieht, dann ist das da, wo die Figur landen wird.
Ja.
Auch was andere Spiele so detailliert gar nicht machen.
Ja, genau. Ist mir auch aufgefallen. Das ist tatsächlich trotzdem kein nerviges Tutorial. Das ist relativ schnell vorbei eigentlich.
Ja, kurz, ja.
Aber es geht sehr stark in die Basics rein. Das ist mir aufgefallen. Also entweder zielen die hier wirklich auch auf ein Publikum ab, das normalerweise nicht so sehr im Videospielmarkt drin ist, was sein könnte, weil wir werden noch drauf kommen, dass das Spiel tatsächlich einige interessante Ansätze hat, die wir so noch nicht gesehen haben oder nicht in der Kombination. Oder aber vielleicht auch auf ein jüngeres Publikum, was durchaus auch möglich wäre, was aufgrund der Free-to-Play-Bezahlmechaniken ich dann wieder sehr kritisch betrachten würde.
Ja.
Aber gut, also meiner Meinung nach müssten alle Spiele mit so Lootboxen ab 18 definitiv safe sein in Deutschland. Aber gut, okay. Ja,
es ist typisch, also wie die anderen Spiele auch, ist am Anfang, also wir haben noch nicht so weit gespielt, aber ich bin mir sicher, dass es genauso sein wird, dass man am Anfang im Prinzip mit diesen ganzen Währungen so ein bisschen zugeschissen wird, dass man ganz, ganz viel ziehen kann und so weiter, aber das wird sich stark abflachen, bin ich mir sicher. Das war aber jetzt bei jedem dieser Spiele so, dass es halt einfach irgendwann, wenn man dann schon tief genug drin ist, dass dann der Anreiz, dann doch vielleicht Geld auszugeben, damit man irgendwie das Outfit noch kriegt, da kommen wir dann später zu dem Outfit-System, dass das dann doch ziemlich hoch sein kann.
Ja, und ich finde, man merkt auch schon im Tutorial oder am Anfang im Spiel, dass der Fokus von dem Spiel, vom Gameplay her, so ein bisschen auf Plattformer ausgelegt ist. Und da kommt tatsächlich später so Passagen, in denen Plattforming ganz wichtig ist. Es gibt quasi so eine Art Doppelsprung. Also wenn man in der Luft nochmal springen drückt, dann macht man so nochmal so einen kleinen Hopser nach oben und breitet seinen Fallschirm so mehr oder weniger aus, damit man gleitet. Es geht oft wirklich darum, dass man von Plattform zu Plattform springt und so weiter und so fort. Und Kampf gibt's auch, aber sehr, sehr einfach. Es gibt im Grunde so kleine Monsterchen, die irgendwie so niedlich entweder auf dich zustolpern oder irgendwie aus der Entfernung Projektile schießen. Und du guckst im Grunde nur grob in die Richtung von denen und drückst dann den Reinigungsknopf, den Purification-Knopf, und damit die besiegt werden. Das sind auch so putzige kleine Pappfigürchen oder sowas. Die sind jetzt keine wilden Tiere oder Monster, also Monster schon im weitesten.
Ja,
aber die sehen immer so ein bisschen
Monster
aus Papier gefaltet oder sowas aus.
Ja, die sind auch, die haben große Augen und alles ist rund und so weiter. Also die sind schon, sind niedliche Monster. Man hat auch noch eine Stampfattacke, glaube ich. Aber also ich finde, woran mich dieses Kampfsystem, wenn man jetzt mal nur auf das Bewegungs- und also das Spielsystem, Spielmechanik eingeht, dann ist das sehr, dann hat mich das sehr erinnert an so die ersten Level von jedem beliebigen Mario-Game.
Mhm.
Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Es ist aber trotzdem nicht schlecht. Es ist halt echt gut gemacht, finde ich. Also es funktioniert größtenteils alles. Ich hatte bis jetzt keine großartigen Probleme, dass da irgendwas nicht funktioniert hätte oder so. Es verzeiht auch, dass man halt vielleicht nicht ganz, also dass man nur so die Kante trifft, dann geht man, flutscht halt doch noch hoch als Figur, wenn man irgendwo hochspringt. Also ja, und auch die anderen Mechaniken, das ist alles sehr einsteigerfreundlich, aber vor allem auch niedlich.
Ja, das ist interessant, dass du jetzt Mario ansprichst an der Stelle, weil ich habe lange so, weißt du, keine Ahnung, meine Herangehensweise, also wenn ich pass auf, ich fange nochmal von vorne an. Wenn ich ein Spiel spiele, das irgendwie mit besonderen Funktionen daherkommt und ich kann es nicht gleich einordnen, dass ich sage, aha, das ist ein Ubisoft-Formelspiel, aha, das ist ein typisches Rollenspiel, First Person und so weiter. Ne? Wenn ich es nicht richtig einordnen kann, dann suche ich oft, weil mir ist es immer wichtig, dass ich so ein bisschen die Essenz von Spiele verstehe und dass ich das so durchanalysiert habe und dass ich so alles so in Kategorien und Förmchen quetschen kann. Das ist mir immer super wichtig bei einem Spiel, sonst kann ich tatsächlich keinen Spaß damit haben, wenn ich die Struktur nicht verstanden habe von dem Spiel. Und da fiel es mir am Anfang wirklich schwer, so diese Struktur zu erkennen. Und ganz oft bediene ich mich dann anderer Spiele die mir helfen, quasi das einzusortieren. Wo hat sich das Spiel bedient, spieltechnisch? Und da sieht man natürlich ganz viel Genshin Impact-Einflüsse, weil wir haben so eine Open World, die man erkunden kann. Oder wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen wollen, eben Zelda Breath of the Wild, das ist ja so ein bisschen der Urvater dieser ganzen Exploration-basierten Open-World-Spiele ist. Und das ist ja auch ganz stark so. Ne? Wir haben eine offene Welt, die man erkunden kann. Wir haben irgendwelche kleinen Rätsel-Dungeons, wo man so kleine Physik-Rätselchen oder Plattformer-Passagen lösen muss. Wir haben so Open-World-Challenges und so weiter und so fort. Alles ist frei erkundbar. Und genau, das erinnert sehr stark daran, natürlich auch mit so einer Gleitmechanik, dass man von hohen Punkten runterspringen und gleiten kann. Und dann gibt es aber diese interessante Mechanik, dass man eben in diesen Gacha-Momenten, also wenn man aus diesen Bannern zieht, diese Lootboxen quasi öffnet oder auch im Spiel einfach für Questbelohnungen und so weiter, belohnt einem das Spiel nicht wie andere Spiele mit neuen Charakteren, wie es eben in allen MiHoYoVerse, also Genshin Impact zum Beispiel ist.
Oder
auch in Wuthering Waves und nicht mit Waffen, sondern mit Kleidungsstücken, mit Mützen, mit Ohrringen, mit Oberteilen. Und
mit Schuhen,
Socken
mit
sogar,
Make-up,
ne, alles Mögliche.
Ja.
Und das ist super spannend, weil jetzt schlage ich den langen Bogen, den ich jetzt vorbereitet habe, zu Mario. Weil als wir das Spiel zum ersten Mal gestartet haben, lief doch diese jazzige Intro-Musik.
Ja,
ne?
Ja, das ist total Mario.
Genau, und du hast erst so ein bisschen gesagt, ja, klingt so ein bisschen wie Persona, bla bla bla.
Ja, genau.
Und ich habe dann gesagt, nee, das ist Mario. Dann habe ich dir die Mario Odyssey Intro-Musik vorgespielt, die kanntest du nicht, und hast gesagt, okay, das ist 1:1 das gleiche Lied.
Es ist wirklich 1:1 das gleiche Lied, da sind die gleichen Töne drin. Also man könnte einfach den Intro-Song von Infinity Nikki einfach austauschen mit diesem von Odyssey und ich würde keinen Unterschied merken.
Ja, genau. Und dann kam eben dieses Tutorial, wo du schon gesagt hast, okay, so leichte Plattformer-Passagen und ganz leichter Kampf erinnert ziemlich an so Mario-Tutorials.
Ja.
Und dann kam eben so dieses Gacha-Ding und ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich da die Verknüpfung hergestellt hat. Aber weißt du, worum es in Mario Odyssey, dem letzten Mario, hauptsächlich geht?
Keine Ahnung.
Weißt du, was da die Hauptbelohnung im Spiel ist, die man
Sterne?
Überall kriegt? Kleidungsstücke.
Aha.
Man sammelt Outfits für Mario.
Ach stimmt, Mützen, ne?
Ja, es gibt verschiedene Mützen, verschiedene, aber wirklich auch so Outfits.
Ah.
Dann kann man so einen Koch-Mario machen und einen Wario-Mario und einen 8-Bit-Mario und einen Pixel-Mario. Ja. Und ne, so verschiedene Berufe und
aha,
alles ist nur zum Spaß. Die haben keine Fähigkeiten und nichts. Das ist nur, damit man Mario mit hunderten von Outfits lustig anziehen kann. Und das ist so die Hauptbelohnung in dem Spiel, die Hauptmotivation.
Aha.
Und dann musste ich an Zelda denken, Breath of the Wild und den Nachfolger. Weil was ist da die Hauptbelohnung, die man die ganze Zeit kriegt? Kleidungsstücke. Und im Gegensatz zu Mario, in Zelda haben die Kleidungsstücke teilweise auch dann passive Werte, wie dass man Fähigkeiten kriegt durch die Kleidung, die man sonst nicht hat, besonderen Schutz und so weiter und so fort. Und so nach und nach habe ich verstanden, okay, im Grunde, was die hier gemacht haben, was sich aber wirklich neu anfühlt, weil so viel verschiedene Einzelteile aus verschiedenen Spielen zusammengeklaubt wurden, ist quasi so ein Open-World-Breath-of-the-Wild-artiges Gacha-Spiel mit sehr starkem Mario-Odyssey-Einfluss. Ein Open-World-Adventure-Plattformer, wo es hauptsächlich um das Sammeln von Kleidung geht. Eine super interessante Kombination.
Ja, ich muss auch sagen, weißt du was, für mich, also mein Fokus ist da einfach ein anderer, aber für mich ist der Vergleich mit Zelda Breath of the Wild und was hatten wir noch?
Mario Odyssey?
Nee,
Genshin Impact?
Genshin Impact vor allem. Mario Odyssey würde ich ein bisschen rausnehmen, aber Genshin Impact, dieser Vergleich ist für mich, der funktioniert für mich deswegen nicht, weil beide Spiele sind auf Kampf ausgelegt. Da geht es eben, man kriegt Schwerter. Es geht darum, durch den Kampf, durch das Besiegen von Monstern weiterzukommen, sage ich jetzt einfach mal. Oder zumindest, vielleicht, wenn es nicht von den Mechaniken so ganz passt, aber zumindest ist das der Eindruck, den das Spiel für mich macht. Das ist das, was das Spiel mir eigentlich als Aufgabe gibt, sage ich jetzt mal, was es ausstrahlt. Und das macht das Spiel überhaupt nicht.
Nee, überhaupt
nicht. Es geht nicht darum, dass man kämpft. Also ja, es gibt so kleine Kämpfe, weil es gibt da diese komischen kleinen Monster, die so ein bisschen rumwuseln und die man halt irgendwie kaputt macht und die dann so in so einer Wolke so puff weggehen. Aber es geht nicht um den Kampf, also gar nicht. Es geht darum, dass man, wie sie sagt, das Spiel ist selbst, dass man die Outfits, wie heißen die, Outfits of Infinity?
Ja, wahrscheinlich.
Irgendwie sowas. Irgendwelche, die magischen Ancient Outfits irgendwie sucht, weil die verschwunden sind. Und man ist ein Magical Stylist, der irgendwie Gutes tut in der Welt, wie auch immer, indem er Klamotten schneidert. Also ganz seltsam, aber das vermittelt einen eben überhaupt nicht dieses, es geht hier um einen Kampf.
Nee,
Gefühl,
genau.
Überhaupt nicht.
Nee, das stimmt. Tatsächlich ein großer Einfluss, den ich jetzt gar nicht genannt habe, der aber auch ganz offensichtlich ist, ist natürlich da eher, was so die Mechaniken, die Spielmechaniken angeht, Animal Crossing. Ja. Weil wir natürlich dann auch die Fähigkeit kriegen, Insekten zu fangen und zu angeln und man streichelt Tiere und so weiter und so fort. Ja. Also das Streicheln von Tieren ist tatsächlich eine wichtige Kernmechanik in dem Spiel.
Ja, genau. Weil das ist halt was, man sammelt natürlich, also looten und leveln ist es ja immer, ne? Und man lootet dann natürlich die ganze Welt, indem man irgendwie Pflanzen sammelt und irgendwelche Muscheln vom Strand sammelt und so. Aber man sammelt halt eben auch durch diese Fähigkeit. Man sammelt durchs Angeln, sammelt man Fische, ganz viele verschiedene. Durch das Insektenfangen sammelt man eben diese Insekten. Durch das Groomen, durch das Streicheln von allen möglichen Tieren, ob das jetzt irgendwelche Vögel oder Katzen oder Eichhörnchen oder alles Mögliche, was so kreucht und fleucht, sammelt man eben auch irgendwie so Felle, Wolle, Felle, also Zeug. Und das braucht man halt alles zum Crafting. Crafting ist ein großer, großer Teil in diesem Spiel.
Genau. Man muss sich nämlich seine ganzen Outfits ja eben zusammen craften. Ja. Und im Grunde diese magische Welt, in die unsere Hauptfigur da gelangt ist, im Grunde besteht da alles so ein bisschen aus Stoffen und Fäden und so weiter. An den Bäumen wachsen irgendwie Wollfrüchte zum Beispiel. Mhm. Und wenn man dann eben Schafe streichelt, dann kriegt man eben Wolle, weil man die mit so einer Bürste bürstet. Und wenn man die kleinen Hunde streichelt, dann kriegt man von den Hunden spezielle Stoffe. Und zieht sich das eben durch das ganze Spiel. Und auch die Insekten, die man fängt, sind dann irgendwie Materialien zum Craften, was ich ziemlich weird finde. Und
ja,
auch die Fische.
Das ist teilweise sehr weird, aber ja. Also es gibt ganz, ganz viel, was man da sammeln kann. Ich finde es auch echt erstaunlich für das eine. Also man kriegt halt im Gacha-System kriegt man tatsächlich direkt Kleidung. Es gibt aber im Spiel selber als Belohnung für bestandene Aufgaben oder indem man der Hauptstory folgt, gibt es sogenannte Sketches, also einfach nur Vorlagen für Kleidung. Und die muss man halt eben erstmal craften, bevor man sie dann als Kleidung hat und sie dann anziehen kann. Und dafür braucht man halt diese ganzen Materialien. Und da, ich habe ein Outfit, obwohl ich jetzt schon viel eingesammelt habe in der Welt, das kann ich immer noch ich kann noch kein einziges Teil dieses Outfit irgendwie craften. Also es wird noch viel kommen. Wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Wir haben jetzt beide eigentlich schon ordentlich Zeit so reingesteckt. Also für die kurze Zeit, seit es released ist.
Ja, wobei wir sehr unterschiedlich spielen. Ja. Ist mir mal wieder aufgefallen. Sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, genau. Aber da können wir dann später auch noch in der Bewertung und so weiter drüber reden. Was wollte ich sagen? Noch nicht lange gespielt oder schon relativ lange gespielt. Ach so, aber wir sind beide eigentlich noch so ziemlich im Startgebiet. Deswegen haben wir jetzt auch noch nicht so viel davon gesehen, aber ich glaube, man kann schon ganz gut so einschätzen, wo es noch hingeht. Da kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel Überraschendes, was so Gameplay und so weiter angeht. Es ist ja so, dass quasi die ganzen Fähigkeiten, die wir jetzt angesprochen haben, wie dieser Doppelsprung, mit dem man schweben kann, dann auch dieses Insektenfangen und das Fischen und das Tiere streicheln, das ist quasi alles an Outfits gebunden. Das macht das Spiel auch so ein bisschen clever, weil man hat eben nicht nur sein eines Hauptoutfit, das man sich selber aus den ganzen verschiedenen Teilen, die man so kriegt, zusammenstellen
kann. Und man hat wirklich viele Möglichkeiten. Also
so schnell kriegt man so viel schon, ne? Cool.
aber nicht nur, finde ich, dass man sehr viel kriegt, auch was die Bandbreite der Sachen angeht. Also klar, Oberteil, Unterteil, dann gibt es auch Kleider und so weiter, das klar. Aber es gibt so unglaublich viele verschiedene Kategorien von Accessoires zum Beispiel.
Ja.
Das ist auch, habe ich, glaube ich, in keinem Spiel so ausführlich gesehen. Es gibt irgendwie Kopfaccessoires, Haaraccessoires, Halsaccessoires, dann gibt es Chest-Accessoires, also Oberkörper-Accessoires, ja, Hand-Accessoires. Und das geht praktisch einmal so runter. Ja, man kann eigentlich fast alles mit allem kombinieren. Also ist schon irgendwie cool.
Also schon alleine, dass es quasi, wenn man sich nur mal so den Kopfbereich über der Stirn anguckt, da gibt es quasi Kategorien für Hüte, für irgendwelche Stirnbänder, Haarbänder oder sowas in der Art und Haarspangen. Ja. Also alleine da ganz oben an der Spitze hat man schon drei Optionen.
Ja.
Und das geht dann eben bis hin zu passenden Socken, zu den Schuhen und so weiter und so fort. Da gibt es wirklich super viel Möglichkeiten.
Genau. Ja.
Aber auf jeden Fall hat man dann eben auch diese Outfits, die einem Fähigkeiten geben. Und das ist deswegen ganz spannend, finde ich, weil dadurch verändert die Figur im Spiel quasi auch permanent ihr Aussehen. Und man hat nicht nur immer dieses eine Outfit, das man sich zusammenstellt.
Ja.
Das ist ganz clever eigentlich, weil man dann auch sagt, okay, ich will jetzt ein schöneres Flugoutfit, deswegen pulle ich jetzt in dem und dem Banner für das neue Flugoutfit, weil ich kann das alte nicht mehr sehen, so ungefähr. Ne?
Genau.
Das ist, glaube ich, psychologisch ganz klug.
Ja, genau. Also es gibt da halt für jede Fähigkeit gibt es spezielle Outfits, die man eben anziehen muss, um diese Fähigkeit überhaupt machen zu können. Also in seinen normalen Klamotten kann man halt zum Beispiel eben nicht fliegen, sondern wenn man fliegt, dann switcht die Figur praktisch im Sprung in das Flugoutfit und dann schwebt man halt so dahin. Und so ist es mit allen Fähigkeiten. Diese Outfits sind halt ein bisschen speziell, weil sie diese Fähigkeiten haben. Es gibt aber tatsächlich auch ganz normale Outfits. Das sind dann auch so Vorlagen, wo man ein ganzes Outfit hat, die dann aber keine Spezialfähigkeiten haben. Und was ich so unglaublich clever, vielleicht auch ein bisschen perfide finde, ist, dass diese Outfits halt eben, das ist nicht ein Item, das eine Outfit, sage ich mal, sondern das Outfit besteht immer aus den verschiedenen Teilen tatsächlich, die dieses Outfit ausmachen. Das heißt, das Schwebeoutfit besteht eigentlich aus 8 verschiedenen Teilen und die muss man alle 8, also eben die Schuhe und die Socken und das Kleid und dann noch die Frisur. Es gibt nämlich auch verschiedene Frisuren,
sind auch Outfits. Ja, stimmt, die habe ich auch vergessen. Frisuren gibt es ja auch noch.
Und dann den Hut und dann noch die Haarspange und so weiter. Und die muss man alle anhaben und die muss man halt eben auch alle besitzen, um praktisch fliegen zu können. Und
also das kriegt man jetzt von Anfang an geschenkt, aber nur als Beispiel jetzt.
Genau,
mal,
um das mal zu erklären, genau. Und man kriegt eben am Anfang, klar, wie es immer so ist, man kriegt ein Outfit geschenkt, was dann schon komplett ist und wo man das dann halt machen kann, diese Fähigkeit. Aber es gibt ja natürlich, wenn einem das Outfit nicht gefällt, auch noch ganz viele andere Outfits, die das auch könnten, die zum Beispiel auch dazu führen, dass man dann schwebt. Aber die bestehen halt aus, was weiß ich, zwischen 7 und 10 Teilen. Und die musst du halt alle einzeln entweder im Spiel freischalten, finden oder übers Gacha-System halt eben bezahlen. Und das ist schon was, wo ich mir denke, das haben sie klug gemacht, weil man hat praktisch, wir haben das Gacha-System schon ein bisschen ausprobiert tatsächlich, weil wie gesagt, man wird am Anfang zugeschissen mit, du kannst jetzt hier ziehen. Und man kriegt, würde ich sagen, fast alle 2, 3 Zehnerzüge, also ich sage immer Zehnerzüge, weil einzeln zieht man eigentlich nicht, kriegt man eigentlich ein, was weiß ich, 5-Sterne-Teil eines Outfits.
Ja, ja,
also
das
man
stimmt.
Wird eigentlich fast bei jedem Zug wird man belohnt mit dem, was man kriegt, weil man eben einen Teil von einem Outfit kriegt, was man dann insgesamt haben will.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist ziemlich clever und auch ziemlich gemein, weil in Genshin Impact oder in vergleichbaren Spielen mit so einem Gacha-System hat man halt diese eine oder vielleicht 2x5-Sterne-Figuren in einem Banner, die man gerne haben würde. Und man zieht halt so lange dafür, bis man diese eine 5-Sterne-Figur kriegt. Und dann hört man entweder auf oder zieht weiter, weil man sie hochleveln will oder was auch immer. Aber auf jeden Fall ist das so relativ klar von der Struktur her und relativ klar durchschaubar. Und es gibt dann eben auch so Titty-Mechaniken und man weiß, maximal 80, 90 Mal muss ich ziehen und dann habe ich es garantiert. Ne? Sowas in der Art. Und dadurch, dass das jetzt hier so aufgefasert ist und ich habe jetzt irgendwie von dem 5-Sterne-Outfit in dem einen Banner 3 von 10 Objekten und von dem 4-Sterne-Outfit in dem Banner, das im gleichen im Banner ist, habe ich jetzt irgendwie 5 von 8 Objekten und ich kann überhaupt nicht einschätzen, besteht die Möglichkeit jetzt zu, also da weiß ich auch tatsächlich jetzt von der Technik zu wenig drüber, aber aktuell fühlt es sich so an wie, Kann es sein, dass ich dann die gleichen Objekte doppelt kriege und somit dauert es noch länger, bis ich das vollständige Fünf-Sterne-Set habe?
Ja.
Und
wie
realistisch ist es überhaupt, dass man jemals ein vollständiges Fünf-Sterne-Set aus diesen Bannern zieht?
Ja,
und
eben.
So.
Ne?
Da das muss es ja auch irgendwelche Pity-Mechaniken oder sowas geben.
Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich so Mechaniken gibt, dass gesagt wird, okay, du musst maximal, wenn du in dem Banner maximal 100, wenn du da 100 Mal ziehst, kriegst du auf jeden Fall irgendwie alle Teile für das
irgendwie sowas wird es geben,
ja, wahrscheinlich.
Aber es ist schwerer greifbar.
Genau, es ist ganz, ganz schwer, vor allem, weil du ja auch immer so ein bisschen diesen Erfolg hast. Und,
genau.
Und dann, ich sehe schon, wie es dann ist, du hast schon 9 von 10 Teilen und dann brauchst du noch ein Teil und dann kommt es irgendwie nicht und dann denkt man sich, oh, jetzt habe ich aber schon 9 von 10 Teilen, jetzt mache ich halt weiter. Das ist nochmal, finde ich, eine Steigerung von diesem, ja, diesen diabolischen Gacha-System, was einem so reinzieht, weil man sich denkt, oh, jetzt habe ich schon so viel ausgegeben, also in Anführungszeichen natürlich nicht unbedingt Geld, aber zumindest Ressourcen, jetzt mache ich weiter. Und dann ist man vielleicht noch schneller gewillt, vielleicht einfach ein bisschen Geld zu bezahlen. Möglich.
Ja.
Also wir sind noch nicht so weit, also ich zumindest nicht, du glaube ich auch nicht, dass man an diesen Punkt kommt, wo man jetzt sagt, okay, man müsste irgendwas bezahlen, weil momentan hat man noch genug, aber ja. Ich kann mir das gut vorstellen, dass da hingeht.
Also es ist tatsächlich so, würde ich sagen, bis jetzt zumindest, weil das auch für viele Leute immer so ein wichtiger Punkt ist, dass die Kleider rein kosmetisch sind, die Kleidungsstücke. Ja. Man kriegt vom Spiel kostenlos alles zur Verfügung gestellt, was man braucht, um das Spiel voll zu spielen, ohne irgendwelche Limitationen, Paywalls oder sowas. Mhm. Und ich denke auch, da kommt nichts mehr, weil das wäre so typisch in dieser Genshin Impact-Tradition eben von wegen, hey, du hast hier ein riesiges, offenes Adventure, kannst machen, was du willst, alle Möglichkeiten, keine Paywall, Geld ausgeben ist rein optional, basically. Ne?
Ja. Ja, es ist ja bei Genshin Impact.
So ist es hier, glaube ich, auch.
Genau, es ist ja bei Genshin Impact und vergleichbaren Spielen. Ich will nicht immer nur auf Genshin Impact gehen, aber auch Honkai, Withering Waves und so weiter. Man kriegt die Sachen, die man braucht, um das Spiel spielen zu können, die kriegt man vom Spiel gratis. Das sind halt immer nur die, ja, sag ich mal, die Standard- Figuren, Kleidung, wie auch immer, die jetzt vielleicht nicht, wo jetzt nicht am meisten Arbeit reingeflossen ist, um die zu machen oder so, weiß ich nicht. Aber theoretisch kann man das Spiel komplett ohne spielen, bin ich mir ziemlich sicher. Man muss nicht ziehen. Aber es ist halt auch, ne, wenn man zieht, dann ist es halt auch nicht schlecht so. Also das suggeriert einem das Spiel ja auch immer,
genau.
Ne? Dann ist vielleicht das Outfit, mit dem man dann irgendwie Insekten fangen kann, halt ein bisschen hübscher und ein bisschen, ja, filigraner als das, was man standardmäßig kriegt.
Ja, und eben das Spiel besteht dann im Grunde wirklich daraus, glaube ich, so als Kern-Gameplay-Loop kann man sagen, dass man seine verschiedenen Fähigkeiten nutzt, wie eben Fliegen, wie eben dieser sehr minimalistische Kampf, wie das Insekten sammeln, Tiere streicheln und so weiter, dass man die freie, offene Welt erkundet. Man kann da sich auch ein Fahrrad mieten und dann mit dem Rad rumfahren und so weiter. Und dann gibt es überall in der Welt eben verschiedene Tierarten, die man streicheln kann, verschiedene Orte, an denen man fischen kann, verschiedene Pflanzen, die man sammeln kann und eben auch verschiedene Locations oder Mini-Rätsel für Sterne, die man sammelt. Das ist quasi so eine ganz zentrale Progressionsmechanik. Man braucht im Grunde diese Sterne, um verschiedene Fähigkeiten freizuschalten, also verschiedene Outfits, die einem Fähigkeiten geben, wie eben Angeln zum Beispiel. Und die sind über die ganze Welt verteilt. Und manche sind einfach nur so offen in der Welt, manchmal an so ein bisschen schwer erreichbaren Stellen, wo man so ein bisschen Plattforming betreiben muss. Manche sind in so eigenen Instanzen eben, so wie so Schreine aus Zelda Breath of the Wild, so eigene kleine Physikrätselboxen. Und manche haben so Minispiele verbunden. Da muss man dann zum Beispiel in einem gewissen Areal irgendeine Abbildung eines Sterns finden. Das kann eine Felge von einem Wagen sein oder eine Zeichnung, ein Graffiti an der Wand, aber irgendwo in dem Gebiet ist ein Stern versteckt. Den muss man finden. Dann wird dieses Objekt, das dieses Rätsel auslöst, zu einem echten Stern. Oder man muss so kleine Geschicklichkeitsparcours in der Welt ausüben. Ne? Alles Mögliche. Auch so kleine Radrennen gibt es da zum Beispiel, Hindernisparcours. Da gibt es ganz viel unterschiedliche Sachen, auch eben so typisch wild-like, so eine freie Welt voller frei erkundbarer Rätselchen, die sich einfach überall verstecken, ohne viel Tamtam, ohne viel Cutscenes, ohne viel Dialoge, einfach hier spaßiges, durchaus Gameplay so aneinandergereiht.
Und ihr merkt schon, wir reden jetzt schon eine Dreiviertelstunde über das Spiel und haben eigentlich noch gar nicht gesagt, worum geht's denn in dem Spiel überhaupt? Was ist denn die Story von dem Spiel?
Könnte ich auch gar nicht wirklich was dazu sagen, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt tatsächlich. Das Problem ist, glaube ich, dass die, ja, das Spiel hat bestimmt irgendeine tolle Story, aber sie ist so, irgendwie so strange, weil es eben um diese Stylist geht. Es gibt sogar eine Stylist-Gilde.
Ja, und das Spiel versucht auch gar nicht, das irgendwie cool zu machen. Also nee,
das ist irgendwie so ein bisschen
Fantasy. Die sagen nicht so, oh, das sind die Fabric Mages, die irgendwie the Holy Loom bedienen oder so. Nee, das sind Stylists und die machen Outfits. Let's go.
Genau. Das ist nicht irgendwie großartig mit irgendwie, naja, High-Fantasy-Sachen irgendwie so verbunden oder so, oder magisch oder irgendwie geheimnisvoll. Es ist wirklich sehr seltsam. Also ich finde, die Story von dem Spiel und was man halt so an Cutscenes so mitbekommen hat, das ist erstens sehr verwirrend, weil es werden lauter Worte genannt, gleich von Anfang an, die für einen selber keine Bedeutung haben, weil es irgendwie dann geht es um die das Heart, man kriegt irgendwie das Heart of Infinity ganz am Anfang. Was ist das? Keine Ahnung. Irgend so eine Figur macht so ein, drückt einen irgendwas in den Körper, irgendwie Energie oder so. Und dann redet man auf einmal die ganze Zeit vom, ah ja, wir müssen Heart of Infinity irgendwas craften gehen und so. Es ist ganz seltsam. Also, und Whimsicals und es wird, diese ganzen Worte werden benutzt, als sollte man sie kennen. Aber man kennt sie natürlich nicht.
Ja.
Es ist, ja, ich könnte auch nicht sagen, worum es da geht. Irgendwie, man sucht die magischen Outfits.
Ja, weil die Welt untergeht.
Genau, weil sie verschollen sind und man muss die Welt retten, weil die Welt jetzt untergeht. That's it.
Ja, basically. Und ja, genau. Und irgendwie hat man so typisch für solche Spiele, hat man so eine kleine quietschige Katze als Begleiter, die irgendwie in den Dialogen immer mitredet. Und so der Comic-Relief-Charakter ist. Und man trifft dann irgendwie irgendwelche Leute, die irgendwelche Sachen machen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ja.
Manche wollen dann irgendwie, anscheinend sind eher böse und andere nicht. Und interessiert mich alles nicht.
Ja, es ist schon, also ich muss auch sagen, ich bin ja normalerweise jemand, der eigentlich sehr, dem die Story von so Spielen schon wichtig ist. Ich meine, ich habe mich über viele Stunden durch Genshin Impact Stories durchgeklickt, sondern durchgehört tatsächlich, habe es nicht weggeklickt, bis ich irgendwann aufgegeben habe. Aber bei dem Spiel habe ich lustigerweise irgendwie schon nach 5 Minuten aufgegeben. Habe ich mir gedacht, ah ja, okay, ich bin da irgendwie ein Stylist, ich habe Klamotten und erkunde die Welt. That's the thing.
Ja.
Irgendwie geht's darum und nebenbei werde ich schon irgendwie die Welt retten. Naja, aber es ist auch nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Und wie funktioniert es jetzt für dich, wie, also so von der Motivation her, die Spielmechaniken, das Kleidersammeln? Es ist ja, würde ich schon, glaube ich, kann man sagen, ein Spiel, das zumindest auf eine weibliche Zielgruppe gemarktet, vermarktet wird oder designt wird.
Das
würde ich tendenziell sagen.
Das finde ich sehr interessant, weil woran machst du das fest? Dass du sagst, es ist auf eine weibliche Zielgruppe.
Also weil eben wir eine weibliche Hauptfigur spielen, da gibt es ja auch keine andere Option logischerweise, oder was heißt logischerweise, aber es gibt halt keine andere Option, weil man sehr viel vor allem so Disney-Prinzessinnen-Kleider-Outfits sammelt, so in die Richtung.
Mhm.
Und weil zumindest in der kurzen Zeit, wo ich gespielt habe, sehr viele männliche Love-Interest-Charaktere irgendwie so aufgetaucht sind.
Findest
du? Ja, finde ich schon.
Ich finde die überhaupt nicht Love-Interest.
Da ist der schelmische, diebische Kerl und dieser Crane-faltende Papiermagier.
Aber das sind für mich, also die haben, vielleicht bin nur ich das, aber die haben für mich null Love-Interest-Vibes. Das ist eher so, ich finde ganz viele, was mir aufgefallen ist, ganz, ganz viele Figuren, die männlich gelesen sind in dem Spiel, sind irgendwie so sehr, auch so sehr kindlich. Die haben irgendwie so sehr runde Augen, sehr, die wirken für mich fast schon wie Kinder tatsächlich und nicht so sehr wie Männer.
Es ist auch so der Stil einfach von dem Spiel. Es ist alles sehr niedlich und putzig.
Ja, schon.
Jetzt nicht so chibi-mäßig, aber ja.
Ja, schon, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen im Verhältnis zu den weiblich gelesenen Figuren in dem Spiel, sind die männlich gelesenen schon sehr kindlich im Verhältnis.
Ich würde auch deswegen sagen, dass es schon auf weibliche heterosexuelle Spielerin zugeschnitten ist, weil auch vor allem die weiblichen Figuren auffallenderweise nicht sexualisiert sind, finde ich.
Hm, nicht sexualisiert. ja, okay, doch nicht sexualisiert, das stimmt.
Die männlichen jetzt auch nicht, okay.
Ja, gut. Eigentlich sind die gar nicht großartig sexualisiert. Also man darf sich das nicht so vorstellen wie in manchen Spielen, wo im Prinzip die Rüstung eigentlich nur aus so einem BH und einem String besteht und der Rest ist nicht bedeckt oder so und trotzdem ist man unsterblich. So darf man sich's nicht vorstellen. Es sind schon, würde ich sagen, ganz normale Outfits.
Es gibt schon auch so sexiere Outfits, ja, die irgendwie dann so ein Abendkleid oder sowas sind.
Ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, also es sind halt alles Outfits, wo ich sage, ja, die könnten so tatsächlich in der realen Welt, könnte die so gehen.
Und man darf auch nicht aus dem Editor raus, wenn man nicht ein vollständiges Outfit zusammengestellt hat mit allen Teilen.
Das hast du natürlich schon probiert.
Ich bin da tatsächlich an die Grenze gestoßen, aber ich nicht, weil das irgendwie super sexualisiert gewesen wäre, sondern ich hätte einfach ein cooles Outfit meiner Meinung nach gehabt. Mhm. Aber irgendwie
Oberteil vergessen.
Hat irgendwas gefehlt, ja genau. Und dann hat das Spiel gesagt, nee, du musst schon irgendwie, ich glaube, ich hatte irgendwie so ein, na, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber irgendwie so ein Rock und so eine Lederjacke drüber und dann hat das Spiel gesagt, nee, du musst einen Top aussuchen. Mhm. Und alle Tops, die ich hatte, sahen echt scheiße aus, weil die durch die Lederjacke durchgeglitscht sind. Mhm. Und das hat mich echt genervt.
Das
aber
stimmt,
ja.
Das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, die ohne irgendwas anzuhaben Figur, die Standardfigur, ist eben nicht nackt, beziehungsweise hat nicht nur einen BH und so einen Slip oder sowas an, sondern die hat tatsächlich was an.
Ja, ja. Eben.
Die hat eine kurze Hose an, glaube ich, und so einen Tanktop oder irgendwie so.
So ein bisschen so Training, also unter Anführungsstrichen so Trainingsanzug. So das, was man halt wirklich daheim so anziehen würde.
Ja, was man im Sommer so zu Hause anhätte, genau.
Und auch so Schlappen, weißt du, nicht irgendwie sexy Schuhe oder was weiß ich was, sondern einfach nur so Badeschlappen. Also das sieht eben irgendwie nicht so aus, als wäre es für ein typisch männlich heterosexuelles Publikum designt worden. Auch weil das alles so pink ist und so Glitzer und so weiter. Und also von den Klischees her, vom Marketing her, hätte ich bei dem Spiel vom vorn bis hinten gesagt, wahrscheinlich ein tendenziell eher jüngeres weibliches, heterosexuelles Publikum soll hier vor allem angesprochen werden.
Ja, gut, okay. Wenn man es unter den Aspekten sieht, dann verstehe ich es schon. Ja, das ist wahrscheinlich, also vor allem wegen Glitzer und Pink und so weiter. Das ist
wobei Pink meine persönliche Lieblingsfarbe ist.
Ja, eben, ich hätte auch eben gesagt, weil
deswegen gefällt mir Menü und so, weißt du, auch wenn man so Rätsel löst, die ganzen Lichter in diesen Rätsel-Stages sind ja immer so blau und wenn man es gelöst hat, wird alles pink. Mhm. Ich finde das immer mega stylisch, wenn das passiert, aber gut.
Also meine Idee war halt gewesen, weil ich finde, ganz, ganz viele Spiele, normale, also andere Spiele, haben halt weibliche Hauptcharaktere nicht für Frauen. Also die sind nicht gestaltet worden und man spielt nicht mit denen, weil man sagt, das ist für Frauen ausgelegt.
Zumindest
ne?
so in den letzten Jahrzehnten war das definitiv
also
der Fall.
Die weiblichen Hauptcharaktere waren in der Regel für Männer gemacht.
Ja, genau.
für das männliche Publikum. Bestimmt. Aber ja, doch, das Spiel hat da schon Anleihen. Wobei ich auch sagen muss, ich finde, das weiß nicht, ob das so ein kulturelles Ding ist mit Asien und so, aber ich finde die Figur schon arg schwierig, was das Schönheitsideal angeht, was die Figur so verkörpert.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist halt wirklich so dieses, ja, wo man halt wirklich schon seit Barbie im Grunde alle diese weiblichen Abbilder kritisieren kann, dass das sehr unrealistische und sehr ungesunde Schönheitsideale sind, die da propagiert werden. Das ist auch bei dieser Nikki so.
Ja, ja. Und zwar nicht so, wie es im westlichen Kontext man sagen würde, weil ich glaube, im westlichen Kontext ist es immer noch sehr oberweite Dekolleté bezogen. Ja. Also da hat man halt einfach, wenn man sagt, man möchte irgendwas, man möchte ein Schönheitsideal darstellen, dann haben die halt schon ein bisschen Brüste, ne, und haben dann irgendwie so sehr weit ausgeschnittene T-Shirts oder so. Das ist hier halt gar nicht so, weil es aber eben auch aus dem asiatischen, vor allem aus dem chinesischen Markt kommt. Da geht es halt vor allem drum, dass fast jedes will ich nicht sagen, aber ganz, ganz viele Outfits machen den Fokus auf die Beine. Und die Beine von der Figur, die sind auch wirklich, die sind sehr lang, die sind sehr dünn. Unter- und Oberschenkel unterscheiden sich fast nicht in der Breite, sage ich jetzt mal. Die hat auch, die sind auch sehr weit auseinander. Also ich weiß, wie nennt man das, diesen?
Ja, so U-förmige Schenkel oben, so irgendwie.
Ja, ja, also dass man halt schön auch dass man den Intimbereich da halt so offensichtlich sieht, weißt du, was ich meine? Na, dass da so ein Thigh-Gap, hieß das nicht mal so?
Ich weiß es nicht.
Der, das war auch mal so ein Schönheitsideal über TikTok oder irgendwie so, dass man sagt, dass Schenkel halt nicht aneinander
reiben. Sich nicht berühren.
Nicht berühren, genau, sondern so auseinander sind, dass man halt diese typische Silhouette hat. Ist auch bei der Figur so. Und das ist, glaube ich, sowas typisch in diesem kulturellen Bereich. Die haben halt sehr viel Fokus auf die Beine und nicht so sehr auf Dekolleté. Ja.
Ich habe da mal so eine interessante Doku gesehen über die sehr extremen Schönheitsideale aus Korea. Das war, glaube ich, ich glaube, da ging es um Korea ganz speziell, aber ich glaube, das ist was, das man im ganzen asiatischen Raum sehen kann, dass da sehr weirde und auch sehr extreme Schönheitsideale vorherrschen, die wir jetzt im Westen noch nicht oder nicht so haben, aber die sieht man im Spiel ganz stark, nämlich dass Beine eben komplett unnatürlich lang sind, ja. Also irgendwie am besten so 2/3 der gesamten Körpergröße, also ja, da gibt es wirklich ganz extreme Ausuferungen und kleine Köpfe, was auch so ganz weird ist aus westlicher Sicht, aber das ist auch so im...
Kleine und vor allem die Haut, das ist wie Porzellan.
Ja, ja.
Da gibt es keine Unebenheit, gar nichts. Da gibt es auch keine Kanten und Ecken. Das ist alles sehr rund, sehr klein, sehr niedlich gehalten.
So Cosplayerinnen im japanischen oder im asiatischen Bereich, die schminken sich meistens schon gar nicht mehr und haben Latexköpfe an einfach.
Ja, cool.
Ja, genau.
Ja, es ist halt, das spiegelt dieses Spiel halt auch stark
wieder. Das schon. Also diese extremen Schönheitsideale sind auf jeden Fall drin, ja. Das stimmt.
Und da muss ich sagen, das finde ich halt auch ganz schwierig, vor allem wenn man bedenkt, dass das Spiel wahrscheinlich eben auf eine junge Zielgruppe gerichtet ist, ne? Also, und vor allem dann halt mit Outfits und so weiter arbeitet. Also, ja, es ist was, wo man auch mal sich überlegen sollte, ob das so eine gute Idee ist.
Ja, habe ich mir auch gedacht, das ist schon extrem, was das angeht.
Ja.
Ja gut, aber um auf die andere Frage zurückzukommen vorher, wie hat es dir denn jetzt gefallen oder wie motivierend sind denn die verschiedenen Mechaniken für dich?
Okay, das stimmt, das war die Frage eigentlich. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen.
Ja, ja, okay.
Also ich finde es tatsächlich momentan noch sehr, sehr motivierend. Das ist irgendwie, es gibt ganz viel zu entdecken. Es ist für mich, auch wenn ich leider schon wieder Genshin Impact rausholen muss, aber es ist für mich wie, als ich das erste Mal Genshin Impact so richtig gespielt habe, man geht halt irgendwo hin und man sieht überall irgendwas, was man tun kann. Und ich weiß gar nicht, wo soll ich zuerst hingehen, weil überall sind Möglichkeiten, irgendwelche Plattformsachen zu machen, dann da noch eine Kiste aufzumachen, dann kann man da noch irgend so ein Tier streicheln, da kann man einen Baum schütteln, dass da irgendwas rausfällt und man kann fischen gehen. Und ich glaube, dass ich halt ganz viele Sachen auch noch gar nicht gesehen habe, weil meine ersten Spielstunden im Gegensatz zu dir nämlich tatsächlich daraus bestanden haben, dass ich in der ersten Hauptstadt größtenteils geblieben bin. Also ich habe noch gar nicht erkundet, außerhalb von dieser Stadt, dieser Anfangsstadt, wo man hinkommt, wo halt eben auch die Story mal so anfängt, wo man seine ersten Outfits kriegt, um dann bestimmte Fähigkeiten freizuschalten und so. Und bis jetzt habe ich mich halt in dieser Stadt und in der Umgebung der Stadt umgeschaut und habe das Gefühl, dass immer noch so viel, was man noch machen könnte, was man da noch entdecken kann, was man da noch sammeln kann. Es wird ja allen einem auch immer schön angezeigt, wie viele Sterne zum Beispiel man noch sammeln kann in dem Gebiet, wie viele, was sind das, kleine Sternchen oder so? Das ist
ja, es gibt irgendwie quasi, glaube ich, in der Welt so 3 Kernwährungen, wenn man so will, die man sammelt, die Sterne, die man braucht, um neue Fähigkeiten und Outfits freizuschalten, so dunkle Kristalle, die man so einem Drachen spendet, da ist so ein eigenes Progressionssystem und so helle Sterne, die im Grunde die Standardwährung sind für ganz normale Händler.
Ja, was sowas wie Geld ist.
Genau.
Einfach. Genau, und also da habe ich vielleicht also nicht mal ein Drittel bis jetzt in dieser Stadt entdeckt und ich denke mir, ich hatte das Gefühl, ich habe eigentlich schon viel erkundet in der Stadt. Ich verstehe gar nicht, warum ich so viel noch gar nicht habe. Aber ja, also mich hat das da schon sehr gehuckt und ich freue mich schon drauf, weil ich das bei dir viel gesehen habe, einfach außerhalb der Stadt noch ganz viele andere Sachen zu erkunden. Ich habe bei dir gesehen, da gibt es ganze Ruinen, Schlösser, die man erkunden kann noch. Und es gibt, glaube ich, wenn ich mir zumindest den Skilltree anschaue, auch noch echt viele Fähigkeiten, die man noch freischalten kann im Laufe der Story jetzt erstmal wahrscheinlich. Da bin ich auch gespannt drauf, was da noch so kommt, weil so die Hauptfähigkeiten, die Animal Crossing mitbringt, die hat man jetzt schon abgearbeitet mit Fischen, Insekten sammeln und Was noch?
Animal Grooming
gibt's Grooming, noch. Genau, das Streicheln, genau. Und ich freue mich auch schon drauf, weil ich mir sicher bin, wenn es das noch nicht gibt, dass es zumindest bald kommt auf das Museum, wo man dann jede einzelne Sache auch noch hinbringt. Und ja, also ich glaube, dass mich das noch sehr lange, ja, in seinem Bann ziehen kann. Ich weiß nicht, ob diese Klamotten-Sache mir nicht irgendwann zu viel wird, weil wenn ich dann so viel Auswahl habe, ist das für mich meistens auch kontraproduktiv. Ich weiß nicht, das ist wie beim Einkaufen. Wenn du halt einfach irgendwie 20 Joghurt vor allem hast, dann kaufst du gar keinen. Mhm. aber ich glaube, dass das Erkunden und so, das könnte mir schon Spaß machen, auch langfristig. Also ich werde sicherlich noch einige Stunden spielen.
Mhm.
Und du?
Also
deine ersten Stunden waren ja anders als meine.
Ja, aber im Grunde ist das Fazit, glaube ich, ähnlich sogar. Wie schon gesagt, würde ich ja sagen, dass ich mich nicht zur Zielgruppe, so wie ich das einschätze, zählen würde. Ne? Aber trotzdem gerade dieser Wild-like, dieser Breath of the Wild-artige Erkundungsaspekt der Welt, der funktioniert sehr gut und der ist auch schön gemacht. Und worüber wir eben noch nicht so richtig geredet haben, wobei schon auch angesprochen, könnte man das Spiel so ein bisschen in die Cozy-Ecke schieben, weil eben, wie gesagt, Konfrontation gibt es. Man hat sogar Lebensenergie, man kann theoretisch, glaube ich, sterben, aber es ist noch nie passiert und ich wüsste auch nicht, was dann passieren soll. Wahrscheinlich nicht, hat es nicht wirklich Konsequenzen.
Ich glaube, man spawnt einfach beim letzten Safe-Punkt fertig.
Aber die Kämpfe sind eben sehr trivial und da kann einem nicht wirklich was passieren und die Jump-'n'Run-Passagen sind jetzt nicht super trivial, gerade so, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss schon ein bisschen mich konzentrieren.
Die sind, wenn man die höchste Bonus
Belohnungsstufe haben so erreichen will.
Da muss man schon gucken.
Ja,
ne?
Also das ist schon so, da kann man durchaus ein-, zweimal scheitern, bevor man es dann schafft. So.
Ja, ja.
Das ist schon vom Schwierigkeitsgrad her nett, muss ich sagen. So, das ist so ein geiles Spiel für mich auch gerade, dass man so, weißt du, da macht man einen Ton aus oder sehr leise, macht einen Podcast an oder so und spielt so nebenher und es funktioniert super gut als sehr chilliges Spiel, das aber trotzdem ganz viel abwechslungsreiche, nette Rätsel und Ideen hat. Halt wirklich so Zelda Breath of the Wild ohne Monster einfach im Grunde, wo man sich einfach nur auf die Rätsel konzentriert und das funktioniert für mich wirklich cool. Ich hab sehr viel Spaß gehabt, mit meinem Fahrrad durch die Wälder zu fahren. Und na, wenn man in der Nähe von einem Stern oder einem Rätsel ist, dann sagt die Katze so, hey, hier ist irgendwas in der Nähe. Und dann kann man den sogar so ein bisschen anpinnen, wo der ist. Man muss dann meistens trotzdem die Wege hinfinden. Und überall gibt es kleine Rätsel und kleine Variationen. Und wie du schon gesagt hast, plötzlich bin ich über einen Friedhof geradelt aus dem Nichts. Ich wusste gar nicht, wie ich da gelandet bin. Und am Ende war irgendwie so ein riesiges, also wirklich riesiges, verfallenes, uraltes Schloss mit lauter, also so nicht wirklich eine Ruine, aber so Hogwarts, aber voller Löcher so ein bisschen. Und dann kann man dadurch die ganzen alten Gemächer und über Dächer springen und ganz viele Jump'n'Run-Passagen und Entdeckungen. Das funktioniert super gut. Diese ganze Kleidergeschichte ist sowas, das für mich auch eher sekundär ist. Das funktioniert für mich halt nicht wirklich. Ich sammle tatsächlich lieber ein Dino-Kostüm für meinen dicken Klempner als irgendwelche Disney-Prinzessin-Kleider für meine Niki hier. Gerade weil eben sehr viel von diesen Kleidern so voller Rüschen und eben wirklich so disneyfiziert sind, das ist halt auch vom Stil her was, das mir so gar nicht gefällt. Aber ich habe auch irgendwie, weißt du, so nach einer gewissen Zeit habe ich dann so die ersten paar Outfit-Gegenstände gefunden, die ich auch cool fand und habe jetzt irgendwie so ein pinkes Sommerkleid an und grüne geflochtene Zöpfe und passend dazu grüne Springerstiefel und so ein paar Accessoires. Und ich denke mir jetzt so, okay, jetzt kommen wir in einem coolen Style schon langsam näher. Cool, dass das in dem Spiel auch geht.
Ich find's auch sehr schön tatsächlich, dass man daran mal wieder merkt, wie unglaublich unterschiedlich unsere Geschmäcker sind, was sowas angeht. Meine Niki sieht ganz, ganz anders aus.
Meiner Niki fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Schrotflinte und so ein bisschen Blutspritze auf dem Kleid und dann wäre es ein cooler Stil. Aber gut, okay.
Meine ist eher so eine Elfe.
Ja.
Ganz in weiß.
Ja, aber da habe ich zumindest auch so ein paar Kleidungsstücke gefunden mittlerweile. Ne? So schwere Stiefel und so Springerstiefel finde ich immer cool. Und dann eben irgendwelche Kleider dazu. Das ist ein cooler Kontrast, den Style mag ich. Das finde ich dann schon nett. Oh ja, genau. Aber vor allem eben das Gameplay, das ist, motiviert mich aktuell schon. Aber wie bei allen bisherigen Gacha-Spielen wie Genshin Impact, weiß ich jetzt schon, ich werde jetzt die Release-Version mitnehmen und den Spaß, den ich damit habe, rausziehen. aber ich werde das garantiert nicht langfristig spielen. Schon alleine, weil ich jetzt schon merke, das Spiel verspricht am Anfang sehr viel, aber stößt dann schnell an seine Grenzen. Weil du hast ja zum Beispiel schon angesprochen, so von wegen, okay, man kriegt am Anfang das Streicheloutfit, das Schwebeoutfit, das Käferfang und das Angeloutfit. Und dann sieht man aber schon in dem Skilltree, den es gibt, wo man dann quasi die Fähigkeiten auch verbessern und freischalten kann, es kommen noch ganz viele andere Fähigkeiten. Und da denkt man sich am Anfang so, wow, was kommt denn da noch alles? Das ist ja crazy, was werde ich denn noch alles machen können? Und ich habe jetzt tatsächlich schon das Elektrikerinnen-Outfit und das Polizistin- oder Militär-Outfit oder wie auch immer freigeschaltet. Das sind die nächsten, die einem Fähigkeiten geben, unter Anführungsstrichen. Mhm. Weil das Elektrikerinnen-Outfit war genau für einen einzigen Dungeon bis jetzt. Kann sein, dass das auch in zukünftigen Dungeon noch kommt. Und die Fähigkeit ist, dass ich dann an irgendwelchen Sicherungen so ein kleines Elektrik-Kabel-Verbind-Minispiel machen kann. Das ist quasi alles. Also das ist komplett für den Arsch. Und das Militär-Outfit war dafür da, dass ich in einer Cutscene, also vor einer Cutscene besser gesagt, einen Kriminellen verhören kann. Deswegen brauchte ich das, um die Story fortzuführen. Und seitdem auch nicht mehr. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl von, okay, am Anfang kriegt man so die vier wirklich coolen Sachen, die einem wirklich interessante Fähigkeiten geben. Und ab dann weiß ich nicht so recht, ob ihnen da nicht die Ideen ausgegangen sind, aber sie hatten sich vorgenommen, 100 verschiedene Fähigkeitsoutfits zu machen.
Ja, ich kann verstehen, dass dass das so läuft tatsächlich, weil... Das sieht man ja in ganz vielen anderen Spielen auch, die dann irgendwie, weil sie halt eben auch dieses Problem haben, dass ja dieses typische Kenshin Impact, Honkai Star Rail Problem, dass die ein Schedule haben, einen Plan. Jetzt alle 6 Wochen muss ein neues Update raus. Und dann wird da im Akkord gearbeitet. Und so wie man chinesische Arbeitsbedingungen kennt, ist das wahrscheinlich auch nicht so ganz so menschenrechtskonform. Könnte ich mir gut vorstellen. Also da wird wahrscheinlich einfach auch ganz, ganz viel Menschen auch... künstlerisch verbrannt und dann wird halt einfach, dann werden Sachen halt einfach vergessen, weil man muss so schnell wie möglich neue Sachen rausbringen. Also das war ja bei Genshin auch irgendwann so, dass alte Mechaniken komplett vergessen wurden. Also ich weiß, dass bei den neuen Gebieten, also ich spiele es halt nicht mehr, aber ich kriege es immer am Rand so ein bisschen mit, dass diese Fishing, also wo man fischen, man konnte ja auch in Genshin Impact fischen, dass die in den neuen Gebieten einfach, dass es die einfach nicht gibt, weil sie die vergessen haben, dass da einfach sowas gar nicht mehr vorgesehen ist irgendwie, weil da dann die neuen Mechaniken, weil man muss ja immer was Neues bringen und dann werden da nur die neuen Mechaniken, die es aber wiederum in den alten Gebieten nicht gibt, ne, es ist... Ja, ist halt, man merkt, dass es einfach nicht von vorne bis hinten durchgedacht ist, sondern ein Spiel ist, was sich entwickelt und wo halt bestimmte Sachen vergessen werden oder wenn sie nicht genug Anklang finden, dann halt einfach auch mal, ne, einfach absichtlich nicht weitergeführt werden und dann hat man da irgendwie so einen toten Bereich noch irgendwie rumkrebsen.
Ja.
Kann mir gut vorstellen, dass das hier vielleicht auch passiert.
Ja. Ja, also so alles in allem finde ich das Spiel aktuell unterhaltsam und ich werde es bestimmt noch ein paar Stunden spielen, aber für mich ist tatsächlich leider der Fokus zu sehr auf diese Kleidungs-Gacha-Dingens und zu wenig auf Animal Crossing. Ich finde, die hätten mehr von Animal Crossing klauen sollen, wenn es jetzt da irgendwie so ein Dorf gäbe, das ich vielleicht sogar noch mitgestalten und ausbauen kann, wenn es ein Museum gäbe, wo ich meine Collections, meine Sammlungen eben immer mehr erweitere, wenn es irgendwie ein Housing-System gäbe. Das finde ich alles, glaube ich, sehr viel motivierender und cooler. So ist jetzt für mich eben diese Exploration der cozy Welt echt schön. Vom Stil her erinnert es mich auch so ein bisschen an so Final Fantasy 14 oder sowas. Und das finde ich alles, ist eine schöne Welt auch, die man erkunden kann und das ist gerade echt angenehm. Aber so richtig gehuckt bin ich jetzt nicht und werde ich eben auch ziemlich sicher nicht mehr, weil ich kenne das ja eben von diesen Langzeit-Gacha-Monetarisierungsspielen. Bei mir ist da immer so, am Anfang bin ich meistens sehr begeistert, aber ich weiß schon, das wird bald abfallen und dann fällt es auch bald ab, bis es mich nicht mehr interessiert. Und hier ist schon der initiale Ausschlag nicht so hoch. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch sehr viel schneller bei mir das Interesse dann einfach versiegen. Ziemlich sicher, bevor das nächste Update kommt. Und ich bezweifle, dass das mit irgendwelchen Mechaniken kommt, ohnehin, die mich dann irgendwie wieder motivieren würden. Insofern,
ja. Ja, ich habe ja da, was sowas angeht, immer ein bisschen mehr Langzeitmotivation. Ja. Vor allem, weil das Spiel halt für mich auch so, ich bin zum Glück irgendwie weg von diesem anfänglichen, oh, ich muss jeden Tag, weil sonst verpasse ich irgendwie die Belohnungen.
Die Daily Logins.
Die Daily Login-Belohnungen und dann, da bin ich zum Glück echt weg von. Also ich spiele jetzt ganz viele Gacha-Spiele immer noch tatsächlich, aber ich muss mich nicht jeden Tag einloggen, weil dann habe ich halt einfach ein paar Belohnungen nicht. Mein Gott, scheiß drauf. Ist auch egal. Und ich gucke da schon sehr mehr drauf, dass ich nur Sachen mache, die mir auch wirklich Spaß machen. Und Sachen, die mir keinen Spaß machen, mache ich dann halt einfach auch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen gesünder als am Anfang.
Ja,
ja, deswegen. Ich bin gespannt. Ich werde das sicherlich noch länger spielen, vielleicht eben nicht ständig, aber weil es halt eben so ein schönes cozy Game ist, wie du schon gesagt hast, man macht das an und macht sich nebenher irgendwie einen Stream an oder also guck zum Beispiel Roleplay-Streams oder irgendwie so, die gehen ja auch ein paar Stunden und dann spielt man nebenher dieses Infinity Nikki, weil man das einfach auch gut ohne die ganze Doodle-Musik, die mir sowieso echt auf den Sack geht, muss ich sagen, diese jazzige Musik, ah, furchtbar, die ausmachen und dann einfach mal ein bisschen erkunden, das geht auch ohne Ton, das ist auch cool und ist einfach eine schöne Beschäftigung für nebenher. Nicht, dass ich keine Zeit hätte in meinem Leben, aber gut.
Nicht, dass du keine Zeit hättest?
Nicht, dass ich Zeit hätte in meinem Leben. Ja, genau, natürlich.
Ja.
Weil einfach ganz viele andere Sachen zu tun wären. Aber gut.
Ja, also allgemein so als Fazit zum Ende würde ich sagen, es ist wieder mal für mich zumindest echt erstaunlich, wie da wieder irgend so ein Studio aus China kommt, das im Westen zumindest niemand kannte. Ich glaube, Infinite Nikki ist eigentlich schon der dritte Teil von denen tatsächlich, Nikki-Reihe. Aber ja, zumindest hier kannte das niemand. Und die kommen einfach mit einem wirklich gepolischten, hochqualitativen Open-World-Exploration-Spiel daher, wo man sich irgendwie denkt, keine Ahnung, was geht mit westlichen Studios, die wahrscheinlich mit sehr viel größeren Budgets teilweise zumindest wirklich nur noch Schrott irgendwie hervorbringen, gefühlt. Also gerade wenn ich so in Richtung EA, Ubisoft und so weiter gucke. Mhm. Während irgendwie hier, es ist immer wieder für mich erstaunlich, wie das klappt und warum das klappt und was da die Unterschiede sind.
Ich befürchte, dass es halt so ein bisschen auf Kosten der Arbeitsumstände geht.
Ja, aber das ist doch im Westen auch so.
Aber
in westlichen Studios, da nennt man es vielleicht anders und stellt es anders dar. Aber auch da ist es so, dass man gerade im Videospielbereich sagt, so, naja, mein Gott, also wenn man so passioniert für das Projekt arbeitet, dann macht man schon mal 40 Überstunden die Woche, das ist ganz normal. Und Crunch macht man dann und das muss man auch nicht unbedingt ausbezahlt bekommen. Und da werden Leute verbrannt ohne Ende und so weiter.
Das schon, aber ich glaube, das hat im westlichen Kontext einfach auch nochmal mehr negativen Backlash. Ich glaube, weil halt eben in letzter Zeit so sehr viele Vorwürfe eben dieser Praktiken hochgekommen sind, wo Angestellte oder Ex-Angestellte gesagt haben, Alter, ihr verbrennt da innerhalb von 2 Jahren mit unter den schlimmsten Bedingungen irgendwie die Leute. Ich glaube, in China ist das halt einfach, da sind die Leute stolz drauf, dass sie verbrannt wurden, weil die Kultur halt einfach so ist, dass man gefälligst auf Arbeit schläft und immer als Letzter geht und so weiter. Ne? Also das ist schon so ein bisschen in die Richtung.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da kenne ich mich nicht aus.
Also ich bin
Antikapitalist. Ich kenne mich mit den Abgründen des Kapitalismus, also nicht mal das wirklich. Ja.
Also ich glaube, da ist das schon mal nochmal eine härtere Schiene, weil das auch kulturell so als schlimm gewertet wird, sondern sowas Positives.
Ist das im Westen anders? Ich meine, ja, es gab Shitstorms und so weiter, gibt es immer wieder. Aber gleichzeitig posten dann, nachdem Elon Musk übernommen hat, irgendwelche X-Mitarbeiter stolz, dass sie jetzt auf Arbeit schlafen, damit sie irgendwie hier...
Ja, individuell mag das sein, aber ich glaube, in der Gesellschaft ist das nichts. Also in der Gesellschaft ist es schon was, wo nicht alle sagen, ja, guck dir an den Macher.
Gibt es aber auch genug.
Gibt es auch, aber die Mehrheit sagt halt so, ey, ist vielleicht ein bisschen toxisch. Denk mal über die, reflektier dich mal. Ich glaub,
ja, aber passiert das?
Ja, aber die öffentliche Wahrnehmung von dem ist einfach eine andere, glaube ich.
Ändert das was?
Ich glaube langfristig schon. Also ich glaube, da
also gerade wenn man in die USA guckt, hat sich alles nur zum Schlimmeren entwickelt.
Ja, aber die USA braucht man gerade tatsächlich nicht irgendwie. Also da wird sich auch noch vieles zum Schlimmeren entwickeln die nächste Zeit.
Aber ist halt trotzdem so der weltführende kapitalistische Staat.
Ja, noch.
Und letztendlich muss man, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, sagen, das ist meistens so eine Schablone für andere westliche Staaten. Ne? Was in den USA passiert, das ist oft so
hoffen wir es mal
ein
nicht.
Paar Jahre zu Zukunft für alle anderen.
Ehrlich gesagt, hoffen wir es mal.
Na, hoffen wir nicht, aber ja.
Amerika ist sowieso, ist vorbei. Gucken wir nach China. Gucken wir einfach nach China und hoffen wir, dass China Russland im. Aber wir gehen schon viel zu mehr in den politischen Talk. Hören wir auf damit. Wir können gerne mal eine extra Folge darüber machen.
Da bin ich wieder so weit, dass ich sage, sind wir da qualifiziert genug? Überlassen wir das nicht lieber anderen.
Ja, es geht ja nicht um Qualität und Qualifikation. Sebi, wir sind im postfaktischen Zeitalter. Es geht nicht darum, Fakten zu präsentieren, sondern um Gefühle. Wir müssen einfach nur Gefühle präsentieren. Und dann haben wir sie alle im Sack.
Naja.
Und dann hören uns alle und dann werden wir reich.
Na gut.
Das ist der Plan. Okay. Aber sagt es niemandem.
Dann, ich bin noch nicht fertig gewesen mit meinem Fazit. Also was ich noch sagen wollte ist, es ist free to play und es ist durchaus eben aufgrund der hohen Qualität empfehlenswert, würde ich sagen, auch wenn ihr nicht denkt, dass ihr die Zielgruppe seid, aber wie immer bei solchen Spielen natürlich Gacha-Mechanik, Lootbox, Glücksspiel basically auf eigene Gefahr und wenn ihr wisst, dass ihr da anfällig seid, dann definitiv die Finger weg, selbst wenn es nur Kleidchen sind. Man kann sich in jeden Scheiß verrennen, wenn es um Sammeln und Completionism und so weiter geht. Und vielleicht gibt man dann doch hier mal einen Euro aus und da mal 20. Und dann denkt man sich so, ach, jetzt bräuchte ich doch nur noch die blöde Frisur und dann ist das Set perfekt. Dann haue ich noch mal schnell einen Hunderter raus und bam. Ne?
Ja.
Das geht ganz schnell. Deswegen da wirklich äußerste Vorsicht, sehr kritisch zu betrachten. Aber das Spiel an sich, kann man nichts sagen. Super.
Ja. Aber auch noch mal von mir. Also wenn ihr anfällig für sowas seid oder nur den Fitzelchen einer Möglichkeit, dass ihr anfällig dafür seid, dann gebt echt, dann passt da auf euch auf und geht da wirklich mit viel Selbstreflexion ran. Weil das geht schneller, als man denkt. Da waren wir alle schon drin. Also auch ich, bestimmt auch du, waren schon in dieser Falle. Wir haben halt das Glück, dass wir da dann doch irgendwann rauskommen von allein.
Ja, und bei mir war es tatsächlich zum Glück vom Maßstab her noch relativ klein, weil ich hatte mein erstes Erlebnis, was das angeht, tatsächlich schon vor Genshin Impact bei diesem Mario Kart am Handy. Mhm. Da habe ich nämlich einmal 100 Euro ausgegeben, damit ich irgendeinen Fahrer kriege. Irgendwie Bayern Luigi oder was weiß ich was. Das war irgendwas Dämliches. Und im Nachhinein habe ich mich dann so geärgert und so bereut, dass ich da an diesem Abend so dämlich war, dass ich ernsthaft in dieses Handy-Mario-Kart-Scheißding 100 Euro stecke für irgend so ein Kack-Bayern-Luigi oder Koch-Luigi oder was es auch immer war. Mhm. Und das hat mich dann aber geheilt. Und deswegen ist mir das bei Genshin Impact zum Glück nie passiert, dass ich da irgendwie mehr ausgegeben hätte als diese 15 Euro jeden Monat oder sowas, die ich eingeplant habe. Aber sowas passiert, ne? Ich habe selber erlebt. Ja. Bei mir war es jetzt von der Summe her wenig und so weiter, aber man hört auch immer wieder von Leuten, die halt da plötzlich eines Abends aus so einer Manie heraus Tausende von Euro in so einen Scheiß stecken. Ja. Und ich glaube, da sind viele nicht davor sicher, die glauben, dass sie sicher sind.
Ja, ja.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich auch nur ein Hunderter in diese Scheiß Mario Kart stecken würde.
Ja, ich habe ja auch, also mir war es bei mir war es ja ganz schön Impact. Ich habe da auch sehr viel Geld reingesteckt. Ich meine, bis heute muss ich sagen, ich bereue das nicht, weil ich habe auch sehr viel gespielt. Ich glaube,
es hat sich ja auch in Grenzen gehalten.
Es hat sich in Grenzen gehalten erstens und ich habe halt irgendwann, also ich habe halt zum Glück nicht dieses, ich muss das jetzt aber oder, also ich hatte das vielleicht kurz mal, aber ich kann für die Zeit, wo ich das Spiel gespielt habe, kann ich das für mich noch rechtfertigen, da so viel Geld reingesteckt zu haben, weil ich glaube, dass ich das, wenn man das mal runterrechnet auf einen Monat oder so, dann ist es schon okay, was ich dafür bezahlt habe. Und irgendwann habe ich halt aufgehört. Das ist, glaube ich, man muss halt irgendwann aufhören können.
Ja, genau. Und ich habe tatsächlich meine erste längere Genshin Impact Pause eingelegt in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt, auch wenn ich nicht unbedingt Bock habe, jeden Tag reinschauen und meine Dailies machen, weil sonst reißt dieser Stream ab und sonst kriege ich nicht das Maximale aus dem Spiel raus, was ich haben kann und ich verliere Wert so ungefähr. Und in dem Moment, als mir bewusst wurde, dass ich da drin bin, habe ich quasi mal 2 Monate komplett aufgehört damit, weil das ist eben genau die Gefahr.
Ja, genau. Ich ich habe im Prinzip auch in dem Moment aufgehört, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe gar keinen Spaß mehr dran. Das war für mich so, ich habe das ja noch sehr viel länger gemacht als du. Ich habe dann auch, also ich habe ja nicht so viel, ich kann so, ja, so Grind schon mal ertragen, der keinen Spaß macht, wenn ich zumindest irgendwas habe an dem Spiel, was noch Spaß macht, ne? Aber irgendwann war es halt bei mir so, dass ich auch gesagt habe, ich habe einfach überhaupt gar keinen Spaß mehr an dem Spiel. Es gibt nichts mehr an dem Spiel, was das für mich rechtfertigt.
Ja, und das geht so vielen Leuten so, dann hängt man in diesem Gefühl von, man muss jetzt irgendwie weitermachen. Ja,
Pflichtbewusstsein.
Ja, genau. Ne? So, das wird so Routine, das wird so Arbeit und irgendwie macht man das dann.
Ja.
Das geht jetzt, also das ist tatsächlich so ein Phänomen, das beobachtet man nicht nur bei so Gacha-Spielen, sondern auch bei so Call of Duty, so Online-Shootern oder sowas. Ganz viele Leute stecken da irgendwie in Spielen drin, die sie eigentlich hassen und keiner weiß, warum die das noch spielen, aber naja.
Ja, genau. Also nochmal, wie gesagt, passt auf euch auf und reflektiert euer Verhalten, wenn ihr sowas spielt. Immer.
Ja, und setzt euch ein maximales Budget, dass ihr bereit seid, für solche Spiele monatlich auszugeben und überschreitet das nie unter keinen Umständen. Egal, was passiert.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise.
Ja.
Das sollte man übrigens auch im Casino machen. Das hat mir ein alter Lehrer mal gesagt. Der Trick, wie er immer im Casino mit Plus rausgeht, ist immer, dass er eine Tasche hat für das Geld, das er am Anfang ausgibt, wo er sagt, okay, ich hau heute 200 Euro raus, scheiß drauf, YOLO. Und in die andere Tasche kommen Gewinne. Und die werden nicht angepackt, ganz egal, was passiert. Mhm. Kleine Einsätze überall, Gewinne in die andere Tasche und dann gehen wir mit plus minus null raus. Ich war erst einmal im Casino, da habe ich es so gemacht, hat funktioniert. Bin mit 120 Euro plus rausgegangen und habe ungefähr 30 Euro investiert oder so. Das war schon ziemlich gut.
Ich war auch einmal im Casino und bin mit null rausgegangen. Habe aber, glaube ich, auch so ungefähr 30 Euro investiert.
Ja,
so ist
dann
es halt
geht das
manchmal.
Schon mal.
So ist es halt manchmal. Ja.
Na schön.
Ich hätte echt gerne heute tatsächlich noch über den Film geredet, den wir geschaut haben. Aber ich glaube, das passt jetzt tatsächlich nicht mehr
richtig. Das ist schon okay. Das ist heute jetzt der Infinity Nikki Podcast.
Genau.
Und nächste Woche, weißt du, es erscheint ja nicht immer so ein großes Spiel, über das wir dann beide reden wollen. Dann gibt es wieder Folgen mit ganz viel kleineren Themen. Ich habe ja auch noch ein anderes Spiel, über das ich gern geredet hätte und so weiter und so fort. Jetzt erscheint morgen, glaube ich, das Indiana Jones Spiel. Das werde ich mir auch anschauen.
Mhm.
Da werde ich dann nächste Woche ein bisschen erzählen. Ich bin ja nicht so der größte Indiana Jones Fan eigentlich, aber ja, schaue ich mir schon mal an.
Mhm.
Und dann, ach übrigens, weil wir gerade dabei sind, wusstest du, dass Indiana Jones in der Star Wars Lore existiert.
Hm.
Es gibt einen Comic, wo quasi, das ist irgendwie super weird. Ich glaube, in der Star Wars Lore, ich bringe es nicht mehr richtig zusammen und Star Wars Lore Menschen werden mich jetzt hassen, aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich alles falsch erzählt habe. Aber basically kommen die Menschen aus dem Star Wars Universum schon auch von der Erde, aber die Erde wurde irgendwann im Star Wars Universum entführt und woanders hingebracht. Aber das ist der gleiche Planet, nur dass wir jetzt quasi woanders sind und deswegen ist das vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, weil der Planet irgendwie ganz weit weggebracht und nicht mehr gefunden wurde. Aber irgendwie gibt es einen Comic, wo dann Han Solo irgendwie auf die, ich weiß nicht genau über welche Verstrickungen, auf die Erde, unsere Erde kommt und dann findet er irgendwie in so Ruinen Überreste von Indiana Jones oder irgendwie sowas in der Art. Super weird, weil halt Harrison Ford beide Rollen spielt, ne? Das ist der Gag. Naja, ist offiziell aber im Extended zumindest Kanon der Star Wars Universums.
Ist mir zum Glück egal.
Gut, dann danke fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr das jetzt auf Podcast, auf YouTube hört, dann bitte liken und abonnieren und Kommentar da lassen. Und wenn ihr das über den RSS-Feed hört, wie es die meisten ja tun anscheinend, dann würden wir uns ja über eine positive Bewertung freuen, wo auch immer ihr das gerade gemacht hört. Wahrscheinlich gibt es ein Bewertungssystem. Nutzt das und gebt uns die verdiente Maximalpunktzahl. Und ihr könnt den Podcast auch gerne weiterempfehlen und teilen.
Ja, wir müssen noch viel, viel mehr Menschen
ansprechen.
Wir müssen wachsen.
Werde Teil des Pixelwerk-Kollektivs.
Ich mag Moneten.
Widerstand ist zwecklos. Wir verdienen überhaupt nichts. Allein dafür, dass der Podcast im RSS-Feed auf den ganzen Plattformen verteilt wird, zahle ich 100 Euro jedes Jahr oder 120 jedes Jahr. Und wir verdienen keinen Cent mit diesem Podcast.
Ja, das stimmt.
Tja.
Das stimmt. Außer eure Anerkennung.
Ganz genau. Und die ist, darum geht's.
Genau.
Oder so.
Genau.
Na dann.
Also dann.
Tschüss.
Tschüss.